Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Wie haben die Deutschen Sex? Wie sicher sind sie da unterwegs? Und wie viele Menschen bezeichnen sich als homo, hetero oder trans bei uns? Das wurde bisher noch nie repräsentativ für Deutschland erhoben.
Die Studie liefert erstmals umfassende und repräsentative Daten zu sexueller Gesundheit und zu sexuell übertragenen Infektionen Erwachsener. Und ich glaube, das war auch notwendig, ist GESID jetzt anschlussfähig an die internationale Forschung zu Gesundheit und Sexualität.
Sagt Heidrun Theiss, Chefin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Sie war an dieser GESID-Studie beteiligt und die schauen wir uns heute genauer an. Außerdem waren die Erwartungen sehr groß.
Diese App verdient Ihr Vertrauen. Die App kann nun unser Begleiter und Beschützer werden.
Bundeskanzlerin Angela Merkel Mitte Juni, als die Corona-Warn-App herauskam. Ihre Empfehlung klar, aber auch freiwillig. Heute sind 100 Tage rum, 18 Millionen Deutsche haben sie bis jetzt runtergeladen.
Ich bin begeistert und bin sofort dabei.
Also es mutet an, als wenn es wirklich hilfreich sein könnte. Aber im Sinne von Überwachung mache ich mir da ein bisschen Sorgen.
Was gut ist und was besser kann in Sachen Corona-App, auch das schauen wir uns heute genauer an. Und wo geht's jetzt für ihn hin? Der russische Oppositionspolitiker, Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist raus aus der Charité. Er wurde entlassen, Gesundheitszustand stabil. Wir sprechen mit unserem Korrespondenten in Moskau über die Pläne von Nawalny. Das und mehr jetzt für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist ja wirklich eine spannende Sache. Wie viele Leute bezeichnen sich eigentlich als queer oder als heteros? Wie viele leben in offenen Beziehungen? Und wie oft passiert Sex eigentlich ohne Kondom? Seit heute gibt es Antworten auf diese Fragen. Nachgefragt hat unter anderem die Uni Hamburg, bevölkerungsrepräsentativ für Deutschland. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe, Moderator Till Opitz hat die Ergebnisse für uns sich angeschaut und das alles verfolgt. Wie viele leben denn in offenen Beziehungen? Fangen wir damit an.
Ja, fast jede oder jeder Fünfte ist in einer offenen Beziehung. Genau genommen haben 20% der befragten Männer neben ihrer Beziehung noch sexuelle Dates mit anderen Menschen. Bei den Frauen haben das 13% angegeben, also noch nebenher sexuell aktiv zu sein.
Und wie oft haben die Deutschen Sex?
Also Frauen und Männer zwischen 18 und 35 haben etwa 5-mal pro Monat Sex. Interessant sind die Zahlen bei den jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25, da hatte rund ein Drittel im letzten Monat gar keinen Sex, also Flaute, aber es gibt auch eine Gruppe von sexuell sehr aktiven Menschen auf der anderen Seite, das sind nämlich rund 13% der Frauen und Männer unter 25, die haben nämlich mehr als 10-mal Sex im Monat und das übrigens Frauen und Männer gleichermaßen und was die Studie auch zeigt, dass Leute in Beziehungen doch am Ende mehr Sex haben im Schnitt als Singles.
Das ist ja spannend. Wie safe sind die Menschen unterwegs?
Also das geht so. Immerhin über die Hälfte verwendet als Single oder bei Sex außerhalb der Beziehung immer oder zumindest ab und zu Kondome. Aber über 40%, die schützen sich nie mit Kondomen. Und das ist was, was Studienleiter Per Bricken durchaus Sorgen bereitet. Er sagt,
dass auf jeden Fall in dem Bereich der Kondomnutzung Luft nach oben ist. Das bedeutet, wir müssen bei diesen Kampagnen eben letztendlich alle am Ball bleiben.
Immerhin, junge Menschen, die schützen sich mit Kondomen etwas häufiger als ältere.
Wurde denn auch nachgefragt, wie die Leute Sex haben oder welchen Sex sie am häufigsten haben?
Auch danach wurde gefragt, die Deutschen sind ziemlich klassisch unterwegs, sind Vaginal- und Oralverkehr dominieren sehr, sehr deutlich. Aber jüngere Erwachsene, die sind offenbar etwas experimentierfreudiger. Bei den 18- bis 35-Jährigen haben fast 20% auch Analsex. Wohlgemerkt, ich rede von Heterofrauen, Heteromännern. Zum Vergleich nur 1% der Generation von Oma und Opa, also 66 plus, geben Analsex als sexuelle Spielart in ihrem Leben an.
Weiß man denn nach dieser Befragung jetzt auch, wie viele Menschen in Deutschland straight oder queer sind?
Ja, in Sachen Sex mit dem gleichen Geschlecht sind die Deutschen, kann man sagen, ja, recht erfahren. Rund 15% aller Frauen unter 35 hatten auch schon mal was mit einer Frau und rund 7,5% aller Männer unter 35 hatten mal was mit dem gleichen Geschlecht. Allerdings ausprobieren und sich dann auch so labeln, das sind zwei verschiedene Dinge. Rund 96,5% der Deutschen bezeichnen sich selbst als heterosexuell und nur gut 3,5% als homo, bi oder noch andere Geschichten.
Das ist ja wirklich spannend. Also rund 96,5% hetero, 3,5% nicht hetero, klingt wenig.
Das stimmt, aber das heißt immer noch, bei den Nicht-Heterosexuellen reden wir von fast 3 Millionen Menschen allein in Deutschland.
Ja. Was hat die Studie noch gefragt?
Also sie haben sich auch für die sexuelle Gesundheit interessiert, welche sexuell übertragbaren Infektionen die Leute kennen. Und die gute Nachricht über HIV und den Schutz auch davor wissen viele Menschen Bescheid. Über andere sexuell übertragbare Infektionen, die zum Teil ja auch krass sein können in den Folgen, Chlamydien, Hepatitis B, Filzläuse, sowas, da gibt es noch Wissenslücken, auch bei den Jüngeren. Und die Chefin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, Heidrun Theis, die will entsprechend auch neue Präventionskampagnen entwickeln.
Zum einen haben wir immer nachwachsende Generationen, die natürlich auch immer wieder Informationen brauchen. Und die Daten bieten jetzt eine Ausgangsbasis, zukünftig auch Veränderungen beobachten zu können zu gesundheitsrelevanten Aspekten des Sexualverhaltens.
Heißt konkret, die Forschenden wollen weiter Daten erheben, wo verändert sich Sexual- und eben auch Risikoverhalten.
Jetzt weiß man das, das ist natürlich spannend, aber wie wichtig ist die Studie?
Also die ist schon wichtig, weil wir tatsächlich in dem Bereich unglaublich wenig Daten hatten. Es gab zum Beispiel nur Online-Befragungen mit wenig Aussagekraft oder unbelegte Behauptungen, ja, sowas wie, viele Leute leben polyamor oder eigentlich lebt ja niemand in offenen Beziehungen. Gerade vom rechten Rand wurden sexuelle Minderheiten ganz oft sehr klein geredet. Und jetzt ist eben in dieser sehr aufwendigen Studie der Uni Hamburg über mehrere Jahre erforscht worden, wie ist es eigentlich wirklich? Und dafür wurden auch sehr aufwendig 5000 Menschen befragt und so ausgewählt, dass sie die Bevölkerung repräsentieren.
Till Opitz über die GESIT-Studie, die erstmals bevölkerungsrepräsentativ Daten dazu erhoben hat, wie wir in Deutschland eigentlich Sex haben oder welche sexuelle Orientierung der eine oder die andere hat. Am Freitag ist das auch Thema bei dir in eine Stunde Liebe. Mehr dazu dann am Freitag.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Und wie viele grüne Meldungen mit niedrigem Risiko habt ihr schon so bekommen? Seit Mitte Juni gibt's sie, die Corona-Warn-App, und der Politik ist das Thema sehr, sehr wichtig. Denn heute, nach 100 Tagen App, gab es eine Pressekonferenz und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist immer noch von ihr überzeugt.
Mittlerweile wurden mehr als 1,2 Millionen Testergebnisse über die angebundenen Labore übertragen und fast 5000 Nutzerinnen und Nutzer haben ihre Kontakte über die App gewarnt. Das zeigt, die Corona-Warn-App wirkt, sie ist nachgefragt, sie funktioniert, sie hilft, Infektionen zu vermeiden und sie ist eine der erfolgreichsten Apps weltweit.
Allerdings ist auch klar, sie könnte noch besser funktionieren und dafür müssten es aber mehr Leute runterladen und nutzen. Dann kann sie auch weiterentwickelt werden. Verena von Kaltz aus unserem Team hat sie es mal genauer angeschaut für uns. Was genau soll besser werden?
Also die Telekom und die SAP, die die App entwickelt haben, die sagten heute, die App werde künftig Krankheitssymptome abfragen, wobei die Angabe natürlich freiwillig ist. Und sie soll auch in 10 weiteren europäischen Ländern eingesetzt werden können. Also ein bisschen internationaler werden das Ganze. Was allerdings nicht kommen wird, und darauf hatten ja viele gehofft eigentlich, dass sie auch auf älteren Smartphones genutzt werden kann. Das ist ja auch ein Kritikpunkt, dass sie eben nur auf Smartphones mit moderneren Betriebssystemen läuft und damit von vornherein eine ganze Reihe von Leuten ausschließt. Und klar ist auch, wenn die App jetzt bei steigenden Infektionszahlen im Herbst und Winter was bringen soll, dann müssen die Nutzerzahlen wirklich enorm ansteigen.
Aber ich meine, aktuell 18 Millionen Downloads von dieser App, das ist doch gar nicht so ein schlechter Schnitt, oder?
Ja, das klingt erstmal gar nicht schlecht, wobei Download ja nun nicht heißt, dass du die App bzw. dein Bluetooth aktiviert hast. In Umfragen zeigt sich auch, dass etwa die Hälfte der Leute, die die App heruntergeladen haben, selbst zwar gern gewarnt werden wollen, aber eigentlich nicht vorhaben, im Fall einer eigenen Infektion andere über die App zu warnen und ihre Infektion mitzuteilen. Aber selbst wenn man das jetzt außen vor lässt, hat Gerd Wagner vorgerechnet. Gerd Wagner ist Mitglied des Sachverständigenrats für Verbraucherfragen beim Bundesjustizministerium. Also er hat vorgerechnet, dass bei dieser Zahl an App-NutzerInnen nur ein sehr kleiner Teil der Kontakte nachverfolgt werden kann.
Aber doch immerhin fast ein Viertel der Bevölkerung.
Ja, das denkt man im Moment, aber es ist eben nicht so. Gerd Wagner rechnet nämlich vor, also wenn 25% der Erwachsenen in Deutschland die App aktiv nutzen, du kannst die App ja übrigens erst mit 17 Jahren runterladen, das schränkt auch schon mal die Zahlen ein, heißt das zwar, dass potenziell 25% der Infizierten der App sagen, hier, ich bin positiv. Jetzt meldet die App das deinen entsprechenden Risikokontakten, aber auch von denen hat ja nur ein Viertel die App und wird informiert. Die anderen drei Viertel, die du getroffen hast, die haben die App nicht und kriegen es über die App nicht mit. Das heißt, du musst die 25% mit 25% nochmal multiplizieren und dann kommst du auf einen Wert von etwas über 6% erfasster Fälle. Und Gerd Wagner sagt, um auf 50% erfasster Fälle zu kommen, das wäre ja so ein Ziel, müssen mehr als 70% der Erwachsenen die Corona-Warn-App verwenden.
Okay, 6% erfasste Fälle ist wirklich nicht viel, aber trotzdem kann man ja auch festhalten, in einigen Fällen hat sie ja schon funktioniert und Leute gewarnt und das ist natürlich besser als gar nichts.
Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem bricht die Kritik an der App nicht ab und sie ist auch, dass sie nichts bringt von dem, was am Anfang versprochen wurde. Also, dass sie ein ganz wichtiger Baustein bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie sein wird und dass sie dafür einfach auch sehr teuer ist. Es wird ja viel Geld investiert und weiter, um sie am Laufen zu halten. Das meint auch der Amtsarzt Patrick Larscheid, der das Gesundheitsamt Berlin-Reinickendorf leitet.
Ja, das Hauptproblem an der App ist ja, dass sie keine echten Daten liefert. Sondern sie liefert so viel anonymisiertes, verquastes Zeug, dass am Ende keiner mehr weiß, was ist denn überhaupt passiert. Und das ist natürlich das Gegenteil von der Menge an Informationen, die man bräuchte, um einen Betroffenen halbwegs vernünftig beraten zu können.
Also zu informieren darüber, wie die Situation eigentlich war. Denn das heißt, du hast ja nur diese Info, geringes Risiko zum Beispiel oder der Hinweis, du hattest einen Kontakt mit jemandem, der infektiös war, aber du kannst es nicht wirklich einordnen und das sorgt natürlich auch für Verunsicherung.
Aber ist das denn so wichtig? Also reicht es nicht zu wissen, da war jemand eine bestimmte Zeit in meiner Nähe, der jetzt positiv getestet wurde auf Corona? Was ich dann mache, ist ja meine Sache.
Also Amtsarzt Patrick Larscheid sagt, für eine Nachverfolgung der Infektionskette wäre das nicht gut nutzbar, weil du zur Einschätzung des wirklichen Risikos einfach mehr Daten haben müsstest, also es fehlen viele Daten.
Sie kriegen aber von Ihrer App auch nicht die Uhrzeit geliefert. Also Sie wissen gar nicht, war das, als ich abends im Restaurant war oder war das morgens in der Bahn auf dem Weg nach sowieso. Das bleibt alles im Dunkeln und das sind alles fehlende Informationen, die uns die entscheidenden Puzzlestücke in einer sinnvollen Verfolgung eines Kontaktes tatsächlich wären.
Also es ist natürlich ein Unterschied, ne, ob du jemanden unter freiem Himmel oder im geschlossenen Raum getroffen hast, der infektiös war. Und dein Bluetooth weiß natürlich auch nicht, ob die Person zum Beispiel eine Maske getragen hat oder nicht.
Heißt aber auch, die App warnt uns im Fall der Fälle quasi zu oft.
Ja, könnte man wahrscheinlich so sehen. Also sie warnt dich, wenn dein Smartphone für eine bestimmte Zeit nah an einem anderen Smartphone war von jemandem, der über die App mitteilt, dass er mit Corona infiziert ist. Mhm. Mehr weißt du über die Begleitumstände tatsächlich nicht. Hat aber natürlich auch alles damit zu tun, dass die Datenschutzvorgaben streng umgesetzt worden sind bei der Entwicklung der App, was ja andererseits auch von vielen Leuten positiv bewertet wird. Also man muss es vielleicht am Ende auch so stehen lassen, die App ist unter den gegebenen Umständen nicht in der Lage, die Erwartungen zu erfüllen, die mal an sie gestellt wurden, wegen Datenschutz, wegen technischer Probleme und auch wegen unseres menschlichen Verhaltens.
100 Tage ist sie jetzt im Amt, beziehungsweise seit 100 Tagen ist sie am Start. Die Bundesregierung und die Hersteller der App finden, sie ist eine Erfolgsgeschichte. Es gibt natürlich aber auch Kritik und andere Stimmen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Alle paar Jahre passt Deutschland ja seine Klimapläne an im Erneuerbare-Energien-Gesetz, Kurzform EEG. Das gibt's schon seit 20 Jahren. Das letzte Mal hat das vor 3 Jahren ein Update bekommen. Da klang der damalige Bundesminister für Wirtschaft und Energie Sigmar Gabriel doch glücklich.
Die Energiewende ist geschafft. Sie hat sich durchgesetzt. Und jetzt geht's darum, sie aber auch zu den effizientesten und kostengünstigsten Bedingungen zu schaffen.
Das war vor 3 Jahren. Heute hat das Kabinett über eine neue Version des Gesetzes abgestimmt, die ab Januar gelten könnte. Was in dem Entwurf steckt, fasst Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Marie Eickhoff für uns zusammen.
Neuer Entwurf, noch höhere Ziele. Noch vor 2050 soll der Strom in Deutschland treibhausgasneutral sein. Das ist das Langfristziel, 100% erneuerbare Energien. Wie im europäischen Klimaabkommen besprochen. Aktuell sind wir bei der Hälfte. Bis unser Strom komplett öko ist, gibt's noch ein Zwischenziel.
Bis 2030 sollen 65% des Stroms, der in Deutschland verbraucht wird, aus erneuerbaren Energien kommen.
Alles klar, da müssen also jetzt in 10 Jahren 15% draufkommen. Im Gesetzentwurf steht, wie das funktionieren soll. Mehr Anlagen müssen her. Biogasanlagen, Windräder und vor allem neue Solaranlagen. Besonders viele Anlagen sollen in Süddeutschland entstehen, damit sie gleichmäßig über Deutschland verteilt sind und das Stromnetz nicht einstürzt. Südquote heißt das in den neuen Ausschreibungen. Und um die Menschen zu beruhigen, bei denen dann zum Beispiel ein Windrad in der Nähe gebaut wird, gibt es auch einen Plan.
BürgerInnen und Kommunen sollen finanziell an den Erträgen neuer Windenergieanlagen beteiligt werden.
Das bedeutet, die Betreiber der Anlage sollen 0,2 Cent pro Kilowattstunde an die Kommune zahlen. Die kann dann entscheiden, wie sie das Geld nutzen oder verteilen möchte. Und damit der Strompreis nicht steigt, wenn mehr Ökostrom dazukommt, hat der Gesetzentwurf noch die EEG-Umlage im Blick. Das ist die Abgabe, die private Haushalte zahlen müssen, damit der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland finanziert werden kann.
Die EEG-Umlage wird in den nächsten Jahren sinken.
Und zwar auf 6 Cent pro Kilowattstunde bis übernächstes Jahr. Aktuell sind es noch 6,7 Cent und die Umlage ist in den letzten Jahren doll gestiegen. Dagegen sollen jetzt die CO2-Steuer und 11 Milliarden Euro aus dem Konjunkturpaket wirken. Gibt's Alternativen zu diesem Entwurf?
Keine.
So steht's zumindest im Gesetzentwurf.
Soweit der Entwurf zur Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Aber wie realistisch sind diese Ziele? Sprechen wir drüber mit Simone Peter, Präsidentin des Bundesverband Erneuerbare Energien. Schönen guten Abend, Frau Peter.
Guten Abend, Herr Jahn, freue mich.
In 10 Jahren 65% des Stromverbrauchs aus Erneuerbaren. Wie viele Windräder müssen da noch gebaut werden?
Ja, das ist genau die Krux. Sie haben eben gesagt, das Bild ändert sich. Dabei muss es sich gar nicht groß ändern. Also wir sind jetzt bei roundabout 30.000 Windanlagen über das Land verteilt. Und das sind ja Anlagen, die vor 20 Jahren anfingen gebaut zu werden, bis in die jüngste Zeit. Wenn man da neue, leistungsstärkere Anlagen, die sind oft 3-4 Mal so stark, baut und die alten ersetzt, dann braucht man gar nicht viel mehr Anlagen, sondern eben leistungsfähigere. Und das ist ein Dreh- und Angelpunkt in diesem Gesetz, was heute beschlossen wurde, weil dieses sogenannte Repowering noch nicht wirklich in den Fokus genommen wurde.
Warum nimmt man das nicht in den Fokus Ihrer Meinung nach? Gibt es da eine Erklärung? Ich meine, aus altem Neuen zu machen, wäre ja der einfachste Trick.
Das stimmt. Da gibt es viele Erklärungen. Zum einen ist nicht frühzeitig erkannt worden, dass die Flächen, auf denen diese alten Windanlagen stehen, rechtzeitig gesichert werden müssten, um neue Anlagen aufzustellen. Das heißt, die sind teilweise anderen Nutzungen zugeführt. Oder man hat generell, das ist ja unsere Kritik an dem Erneuerbaren Energiengesetz, nicht wirklich in den Blick genommen, was brauchen wir in den nächsten Jahren. Und diese Zielsetzung, die Flächen und Genehmigungen bereitzustellen, auch frühzeitig an die Bundesländer zu adressieren. Also da war einiges im Argen. Das liegt teils am Bund, teils an den Ländern, aber das gehört einfach jetzt in den Fokus geschoben.
Und dieses Ziel, 65% in 10 Jahren, halten Sie das denn für realistisch?
Das klingt ja erstmal gar nicht so viel, weil wir in diesem Jahr nach dem ersten Halbjahr schon bei 50% Ökostrom am Gesamtstrombedarf in Deutschland lagen. Aber wenn jetzt reihenweise Anlagen abgeschaltet werden, was ich gerade vorher sagte, oder der Ausbau so langsam weitergeht wie in den letzten Monaten, dann wird es schwierig. Und zumal ja auch viele Klimaschützer zu Recht sagen, wir haben ein Problem mit 65%. Das wird nicht reichen, um die Klimaziele zu erfüllen, weil die Erneuerbaren der Klimaschutzfaktor Nummer 1 sind. Wir brauchen da mehr.
Aber es wird ja mit dem aktuellen Stromverbrauch gerechnet. Der verändert sich ja in Zukunft. Also sprich, so ganz groß kann man das Ziel ja gar nicht rausgeben, oder?
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also die Bundesregierung geht im Klimaschutzprogramm davon aus, dass der Strombedarf sogar leicht sinken wird. Das ist nach Einschätzung aller Expertinnen und Experten nicht realisierbar, weil wir mit dem Zuwachs von Elektromobilität rechnen, mit Wärmepumpen, mit grünem Wasserstoff, der für die Stahlindustrie oder andere Industrie gebraucht wird, der auch aus Ökostrom produziert werden muss. Also eigentlich gehen alle davon aus, dass man zu einem deutlichen Zuwachs an Bruttostrombedarf kommt, auch wenn man effizient wirtschaftet. Aber das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, um am Ende auch die 65% zu bekommen.
Jetzt hat nicht jeder und nicht jede Lust auf so ein Windrad vor der Nase. Deshalb will die Regierung Kommunen und Bürgerinnen finanziell beteiligen, wenn Windräder neu gebaut werden. Halten Sie das für eine sinnvolle Idee?
Ja, dieser Vorschlag, Kommunen mehr zur Beteiligung, auch auf eine größere Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern zu setzen, das ist etwas, was wir als Branche schon sehr lange fordern. Das ist jetzt in dem Entwurf drin. Da gibt es kleinteilige Dinge, die wir bemängeln. Da muss man aufpassen, ob die Bürgerenergiegenossenschaften das alles so machen können. Aber das ist jetzt klein, klein. Das kann man regeln. Wichtig ist, dass die Standortkommunen beteiligt werden. Aber noch wichtiger wäre es aus unserem Ermessen auch, dass wir die Bürgerinnen und Bürger viel stärker beteiligen, dass die auch den Eigenstrom, den sie produzieren, ob es auf dem Hausdach ist oder eben über die Windparks, dass sie den besser nutzen können und von Umlagen befreit werden.
Könnte man das nicht umgehen? Jetzt haben wir die ganze Zeit über Wind gesprochen, aber könnte man diese Windräder, die ja viele ein Dorn im Auge sind, eigentlich umgehen, indem man sagt, okay, man subventioniert einfach mehr Solarpanels und dann kommt halt der Strom mehr aus der Sonne und weniger aus dem Wind?
Also diesen Gegensatz halte ich deswegen für schwierig, weil wir sehr, sehr viel erneuerbare Energien brauchen. Windenergie ist schon ein Leistungsträger und wird in diesem erneuerbaren Energiemix aus Wind, Solar, Bioenergie, Wasserkraft und Erdwärme gebraucht. Und gerade Solar und Wind haben enorme Zubaumöglichkeiten. Und wir haben ja auch gesehen, dass in den letzten Jahren solche Zubauraten möglich sind. Wenn man jetzt, wie eingangs schon gesagt, die alten durch neue leistungsstarke ersetzt oder in Bundesländern wie Bayern, Baden-Württemberg, wo noch kaum Windräder da stehen, das sind große Flächenländer, 2% der Landesfläche dafür hergeben, dann ist das nichts, was im großen Stil ins Auge fällt, aber was im großen Stil Energie liefert.
Das Bundeskabinett hat heute einen Entwurf für eine Reform des Erneuerbaren Energiengesetzes zugestimmt. Angepeilt ist, dass diese Reform zum Jahreswechsel in Kraft tritt. Simone Peter, Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energien, hat da durchaus Kritik. Danke fürs Gespräch, Frau Peter.
Sehr gerne. Schönen Abend.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Nach der Katastrophe im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, ja, da war die Forderung groß, Europa müsse endlich seine Asyl- und Migrationspolitik ändern. Ursula von der Leyen hat heute einen Neustart versprochen.
It is now time to rise to the challenge to manage migration jointly with the right balance between solidarity and responsibility.
Die EU-Kommissionspräsidentin sagte, die EU müsse den derzeitigen Stillstand überwinden. Die Vorschläge sehen unter anderem die schnellere Abschiebung abgelehnter Asylbewerber vor. Länder wie Griechenland oder Italien sollten stärker unterstützt werden, wenn sie Menschen ohne Bleiberecht zurückschicken. Nur in Ausnahmefällen könnten Mitgliedstaaten verpflichtet werden, Migranten aufzunehmen. Gleichzeitig will die Kommission, dass alle EU-Staaten einen Beitrag leisten, also auch Polen und Ungarn. Ich habe darüber mit dem Migrationsforscher Markus Engler vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung gesprochen. Ich wollte von ihm wissen, ob die Pläne seiner Meinung nach jetzt die Möglichkeit bieten, ja, tatsächlich da eine gemeinsame europäische Asyl- und Migrationspolitik an den Start zu kriegen.
Naja, zunächst einmal sind, glaube ich, viele Akteure, inklusive der Europäischen Kommission, aber auch der Bundesregierung, die ja gerade die Ratspräsidentschaft in Europa innehat, froh, dass diese Pläne jetzt endlich mal vorgestellt wurden, nachdem sie fast ein Jahr lang immer wieder verschoben wurden. Insofern hat man jetzt nach langen Konsultationsprozessen mit wirklich vielen Akteuren, vor allem auch allen Regierungen, ein Dokument, was, glaube ich, wie die Kommissare, die es vorgeschlagen haben, ja auch mehrmals betont haben, ein politischer Kompromiss ist, dass eben diese verschiedenen Lager, Sie haben es angesprochen, versucht irgendwie, also für alle irgendwie anschlussfähig zu sein.
Dann lassen Sie uns mal ins Detail gehen. Dieser pragmatische Ansatz, Staaten nicht zur Aufnahme von Menschen zu verpflichten, ist das vielleicht ein Weg, um eben Staaten wie Polen und Ungarn auch dazu bewegen, eine gemeinsame Migrationspolitik zu machen? Denn die müssen nicht aufnehmen, die müssen sich im Zweifelsfall dann eben nur um die Abschiebung kümmern?
Ja, genau so ist das ja auch entstanden. Also man hat ja in den vergangenen Jahren eben den Konflikt zwischen den europäischen Staaten eben dadurch verschärft, dass man eben genau Staaten zwingen wollte, Schutzsuchende aufzunehmen und sie es eben nicht wollen. Jetzt eben mit dem neuen, wie die Kommission sagt, innovativen Instrument der Abschiebung, also der Sponsored Returns, wie es genannt wird, versucht man diesen Staaten eben diese Alternative zu geben. Also ich verstehe politisch, warum man sich darauf geeinigt hat. Ich bin hier skeptisch, ja, was in das für eine Dynamik wieder da reinkommt, wenn einige Staaten dann nur noch für die Abschiebung zuständig sind.
Was glauben Sie, könnte da passieren?
Naja, zum einen könnten Staaten im schlimmsten Fall auch versuchen, sich zu profilieren, ja, mit besonders harten Abschiebungen. Aber jetzt ist ja die Idee, okay, die Ungarn wollen keine Flüchtlinge aufnehmen, dann sollen sie eben diejenigen abschieben, die keine Perspektive in Europa haben. Will man das wirklich? Ja? Also im schlimmsten Fall sozusagen haben wir dann weitere Menschenrechtsverletzungen, auch wenn das natürlich von der Kommission behauptet wird, dass das nicht der Fall sein wird. Aber wenn man so Hardliner-Regierungen sozusagen ermöglicht, Abschiebungen durchzuführen, sich darauf zu spezialisieren, bin ich schon noch ein bisschen besorgt.
Mhm. Für wie realistisch halten Sie das, was man jetzt beschlossen hat, dass das wirklich zu einer Verbesserung der Situation für die Menschen und andererseits aber auch für die Länder wird?
Also ehrlich gesagt kann man das komplett jetzt noch nicht absehen. Ja, weil wir stehen wirklich am Anfang von diesem Prozess. Wir wissen nicht genau, wie sich Regierungen jetzt positionieren werden. Ich würde mal sagen, bei aller vielleicht auch berechtigten Kritik, es kann eigentlich nur besser werden. Ja, wir haben in den letzten Jahren eben ein politisches Vakuum in dieser Frage gehabt in Europa. Und das Ergebnis dieses politischen Vakuums waren gravierende Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen. Menschen sind sozusagen in Europa, aber auch auf den Grenzen Europas gestorben und dafür sind europäische Entscheidungsträger klar mitverantwortlich. Und es kann, sozusagen, wenn man es so sieht, eigentlich nur besser werden. Wie genau am Ende unser europäisches Asylsystem aussehen wird, das kann niemand jetzt absehen. Und es wird auch, glaube ich und glauben auch die meisten meiner Kollegen, niemals ein System geben, was dann perfekt funktionieren wird. Sozusagen. Es gibt einfach zu viele Akteure, die unterschiedliche Interessen haben. Und wir werden, glaube ich, immer wieder neu darüber streiten, wie wir es jetzt sozusagen umsetzen wollen.
Hat sich die EU-Kommission Ihrer Meinung nach mit den neuen Plänen jetzt für eine europäische Asyl- und Migrationspolitik denn für Menschen entschieden oder eher für Staaten?
Mein Eindruck ist, dass Europa sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Ja, wir haben ja weltweit sehr hohe Zahlen von Schutzsuchenden und das wird auch auf absehbare Zeit so bleiben. Und da habe ich eigentlich nicht gehört, zu sagen, dass es so ein europäisches Asylsystem ja eigentlich nur dazu dienen sollte, dass Europa einen möglichst großen Beitrag leisten kann beim Schutz möglichst vieler Menschen. Ja, das müsste ja eigentlich die Perspektive sein, aber sagen, aufgrund der sehr heftigen politischen Konflikte, die wir hatten, scheint es so zu sein, dass das Hauptaugenmerk der EU-Kommission war, einfach diese Konflikte zwischen den Regierungen und Europa erstmal zu befrieden und weniger sagen, wie Europa möglichst gut helfen kann. Also da sehe ich schon den Blick eher auf diesen innereuropäischen Streit und weniger auf die großen Herausforderungen, vor denen Europa eigentlich steht.
Die EU-Kommission hat heute ihre Pläne für die Reform des europäischen Asylsystems vorgestellt. Diese sehen schnellere Asylverfahren, mehr Abschiebungen und in Notfällen einen Krisenmechanismus vor. Migrationsforscher Markus Engler sagt, es ist jetzt noch zu früh zu sagen, wie sich die Länder der EU dazu positionieren werden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Berliner Charité hat ja viel Erfahrung, wenn es darum geht, prominente Menschen zu behandeln, die in ihrer Heimat möglicherweise nicht sicher sind. Ein Mitglied von Pussy Riot war schon da oder die ehemalige ukrainische Regierungschefin Julia Timoschenko zum Beispiel. Und bis gestern auch Alexei Nawalny, der bekannteste russische Regierungskritiker. Einen Monat wurde er in der Charité behandelt wegen einer schweren Vergiftung. Jetzt durfte er die Klinik verlassen. Zur Freude der Bundesregierung.
Das ist sehr ermutigend. Wir wünschen ihm weiterhin eine vollständige Genesung.
Wie es für Nawalny weitergeht und was sein Fall für die Opposition in Russland bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten Tilko Gries in Moskau. Tilko, wo ist Alexei Nawalny? Er hat ja angekündigt, dass er wieder nach Russland will.
Das stimmt, das hat er angekündigt, aber nicht ganz so bald, sondern das hängt erstmal ab von seiner weiteren Genesung. Er ist, so denke ich, noch weiter in Deutschland, aber sein genauer Aufenthaltsort ist unbekannt. Es gibt ein Foto von ihm auf einer Parkbank. Das ist vielleicht in Berlin gemacht worden, vielleicht aber auch nicht. Für mich sieht das nach so einem abgestimmten, ganz geplanten Vorgehen aus. Er ist ja gestern schon entlassen worden, da wusste man es aber noch nicht. Nun hält er sich vermutlich unter Polizeischutz an irgendeinem Ort auf. Und heute ist das erst bekannt gegeben worden der Öffentlichkeit. Also er hat auf Insta geschrieben, hurra, ich kann jetzt raus aus dem Krankenhaus. Das hat er heute veröffentlicht. Er möchte jetzt wieder Bewegungen lernen, seine Finger richtig zu benutzen, die Balance zu halten, auf einem Bein zu stehen, einen Ball nicht nur mit der rechten, sondern auch mit der linken Hand zu werfen. Und er sagt, ich muss wohl jeden Tag Physio machen, vielleicht auch eine Reha. Und der Neurologe hat mir, also Alexei Nawalny, geraten, ich soll mehr lesen, mehr Zeit in sozialen Netzwerken verbringen und mehr Videospiele spielen.
Bei uns hat der ganze Vorfall mit der Vergiftung ja für sehr viel Aufregung und Aufmerksamkeit gesorgt. Wie ist das in Russland? Was ist da dein Eindruck?
Das hat ja auch für sehr viel Aufregung und Aufsehen gesorgt, auf jeden Fall. Sogar in die Staatskanäle kamen dann nicht drumherum, aber die haben sich natürlich jetzt wochenlang damit beschäftigt, gemeinsam mit der russischen Regierung falsche Fährten zu legen. Der Kreml-Sprecher spricht weiter nicht von Alexei Nawalny, also von seinem Namen, sondern vom sogenannten Berliner Patienten. Es wird weiter die unwahre Theorie verbreitet, er könne sich vielleicht mit Novichok selber vergiftet haben. Und im Prinzip sei Deutschland schuld an der Situation in Deutschland, liefere keine Erkenntnisdaten, keine Ermittlungsdaten. Also ist die Frage so ein bisschen, was bleibt dabei hängen bei den Menschen? Meine Erfahrung ist, dass seit Jahren von der Regierung so viel gelogen wird, dass ganz viele Menschen, Russinnen und Russen, Wahrheit und Lüge gar nicht mehr auseinanderhalten können. Und wenn es dann immer heißt, das Ausland ist schuld, Deutschland ist schuld, dann bleibt am Ende eben auch irgendwas davon hängen.
Gibt der Vorfall denn der Opposition in Russland Aufwind oder hat es die Leute vielleicht eingeschüchtert, was die Regierung doch imstande ist zu tun?
Du, in den vergangenen Jahren sind hier so viele Oppositionelle ums Leben gekommen, vergiftet worden, sind unter Druck gesetzt worden, sind dann auch ins Ausland gegangen worden, kann man sagen. Wer jetzt hier noch ernsthaft Opposition macht in Russland, der darf keine Angst haben und sich nicht einschüchtern lassen. Die Leute wissen das. Sie wissen, dass sie mit Attacken, mit Säureattacken, Angriffen, Schlägen manchmal rechnen müssen, mit Gerichtsverfahren, mit Einschüchterung, auch mit Anschlägen. Das ist die Realität. Ich glaube, Alexej Nawalnys Bekanntheitsgrad im ganzen Land ist nochmal gestiegen. Das kann man auch festmachen, zum Beispiel an den Likes. Letzter Post, fast 500.000 Likes, 15.000 Kommentare. Das schafft kein anderer Oppositioneller in Russland.
Alexej Nawalny wurde einen Monat lang in der Berliner Charité behandelt. Gestern wurde er entlassen. Gesundheitszustand stabil. Wie das aus Russland beobachtet wird, hat uns unser Korrespondent aus Moskau, Tilko Kries, erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.